Deutschlandfunk, Büchermarkt.
In Kanada, Japan oder San Francisco, an einem Skaterpark, in einem Mietshaus oder einem Land nach dem Krieg. Dort überall spielen unsere heutigen Geschichten. Letztlich geht es um die ganze Welt. Und wie ich bei der Vorbereitung feststellte, in einigen Büchern auch um die Liebe zur Natur. Mit der Welt werden wir auch beginnen, mit nichts weniger als der ganzen Welt und ihrer Entstehung. Zuvor begrüße ich im Studio Robert Elsner, Jurymitglied der besten 7 der Deutschlandfunk-Bestenliste, die wir heute vorstellen werden, und Bibliothekar in der Stadtbibliothek Leipzig. Wie immer am ersten Samstag im Monat begrüßt sie auch Ute Wegmann. 29 Jurorinnen und Juroren haben gewählt. Die Bücher mit den meisten Punkten werden wir Ihnen in den nächsten 25 Minuten vorstellen. Robert Elsner, eine Frage vorweg. Sie haben 2 Jugendromane und ein Sachbuch gewählt bei Ihrer Stimmzettelabgabe. Gibt es einen neuen Aufschwung für den Jugendroman und hat er sich verändert? Und wie ist das in der Bibliothek? Wird er ausgeliehen?
Also gezählt habe ich nicht. Auffallend tut mir vielleicht, weil ich mich sehr interessiere, dass es zunehmend sehr gute und sehr reife Jugendromane gibt, die 17- bis 25-jährige Protagonisten ins Buch gebracht haben. Und ich glaube, mit diesen Stoffen und dieser Reife kommt man dann auch den Lesern sehr entgegen, die es hassen, wenn Bücher kindlich verpackt sind und auch an 17-Jährige gerichtet. Ich glaube, da hat man einiges viel, viel besser gemacht. Und ich glaube, wir haben heute auch Texte, wo man das sehr gut aufzeigen kann.
Beginnen wollen wir aber, wie versprochen, mit der ganzen Welt, genauer gesagt mit der Erde, mit der Schöpfungsgeschichte. 7, die Schöpfung, so lautet dann auch der Titel des ersten Sachbuchs von einer österreichischen Künstlerin, die uns sehr gut bekannt ist, weil ihre Bücher meist auf den besten 7 stehen, die aber, muss man sagen, generell sehr bekannt ist, weil sie eine umtriebige Künstlerin ist, die immer wieder auch Neues ausprobiert. Sie ahnen es, ist Linda Wolfsgruber. Anfang der 60er Jahre in Südtirol geboren, lebt sie schon lange in Wien. Sie ist Schriftsetzerin, Grafikerin und Malerin und natürlich Illustratorin vieler Kinderbücher. 7x7 Bildtafeln zu den 7 Tagen der Weltschöpfung mit wenig Text, die sie 2 verschiedenen Bibelübersetzungen entlehnt hat. Und worum geht's? Gott strukturiert ein Chaos und schafft Farbe, Lebendigkeit und Schönheit. Die Künstlerin arbeitet mit Monotopien und in Ölkreide-Kratztechnik mit kollagierten Elementen. Wie, Robert Elsner, können sich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen? Wie sieht das aus und was bildet sie ab?
Also im wahrsten Sinne ein opulentes Werk. Sie sagten schon, immer 7 Bildtafeln in einer Technik, die uns nicht täglich über den Weg läuft. Also das sind in sich wahre Kunstwerke, die sich vom Chaos hin zu einer sehr feinen Zeichenkunst und immer mehr ordnen zu einer wunderbaren Welt, also hin zum Paradies gewissermaßen. Und sie sagten auch schon, dass sie mit einem leicht adaptierten Bibeltext arbeitet, alttestamentarisch. Diese Form ist also manchmal leicht eingeknappt, insofern auch etwas kindgemäßer. Aber das ganz Besondere ist in dieser entstehenden Schönheit, dass sie diese Schönheit natürlich am Ende, ohne das irgendwie mit Fingerzweig hineinzubringen, als fragil auch kennzeichnet. So beginnt der Text also nicht mit einem Bibelspruch, sondern weil sie uns anvertraut ist. Also wir haben etwas, was zugleich auch bedroht ist. Das ist das Fragezeichen, was hinter diesem wunderbaren Buch steht, das man sich sehr gut und unbedingt mit Kindern anschauen sollte.
Ja, man könnte ja darüber diskutieren, ob die Welt tatsächlich so entstanden ist. Eben darum geht es gar nicht, sondern Sie haben es gerade schon gesagt, dass wir diese Schönheit erhalten sollen, oder?
Der Satz ist natürlich auch fast am Ende, dass diese Welt uns übergeben wurde, also somit auch in die Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen und die natürlich jetzt immer wieder auch mal in Frage gestellt wird.
Die Schönheit und Vielfalt der Welt, das zu erhalten, das Lernen, das sehen wir in 7, die Schöpfung von Linda Wolfsgruber, Tirolia Verlag, 120 Seiten, ab 5 Jahren. Vom großen Ganzen zoomen wir uns ins Kleine, in einen Mikrokosmos, in dem alles vorhanden ist, was ein Mensch braucht. Essen, Wärme, Geborgenheit. Das Dreamteam, muss man sagen, der Autor Jordan Scott und der Illustrator Sidney Smith, auch er einer der Künstler, die sich immer wieder mit neuen Techniken und Materialien beschäftigen. Diese beiden Kanadier haben erneut ein herausragendes Bilderbuch geschaffen. Der Garten meiner Baba. Im Mittelpunkt also die Großmutter, die in einem kleinen Haus mit großem Garten lebt und sich selbst versorgt, so wie Jordan Scotts Großmutter, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Polen nach Kanada auswanderte. So lesen wir das im Vorwort. Jeden Morgen bringt der Vater den Jungen zur Oma, die wenig Englisch spricht, also sprechen sie einfach wenig, aber sie haben eine starke Verbindung. Was verbindet sie?
Die Großmutter in diesem Buch kommt nach Kanada und ich habe es so entnommen, dass sie letzthin nie angekommen ist. Sie hat die Sprache nie wirklich beherrscht. Sie lebt in einem Hühnerhaus. Aber diese Großmutter, die Entbehrung erfahren hat, liebt die kleinsten Dinge. Wenn ein Krumel unter den Tisch fällt, dann hebt sie ihn auf. Wenn Regenwürmer über den nassen Asphalt kriechen, desgleichen. Der Junge liebt diese Großmutter, wo er immerhin verbracht wird. Und als die Großmutter schließlich krank wird, wird die in das Haus aufgenommen. Das ist der Ausgang dieser Geschichte, in der ebenfalls nie ein Finger erhoben wird, dessen Aussage aber leicht melancholisch stimmt und dessen Texte wirklich poetisch sind. Also Jordan Scott hat auch Lyrik verfasst und das merkt man diesen Texten unbedingt an. Also es gibt selten Bilderbücher, die so eine Textqualität vorzuweisen haben.
Und Sidney Smith ist immer oder sehr oft derjenige, der seine Bilderbücher bebildert, so wie auch Ich bin wie der Fluss. Und dann kennen wir Sidney Smith natürlich auch noch von Überall Blumen. Er arbeitet hier mit Wasserfarben und einem etwas anderen Strich. Seine Figuren sind mal klarer, mal weniger konturiert. Seine Bildgestaltung ist schon besonders, finde ich, denn er hebt oft Details hervor, manchmal die Augen, manchmal die Hände und hat auch nicht einfach nur Seite für Seite oder Doppelseiten gestaltet, sondern auch Panels.
Diese Geschichte verzaubert auf beiden Ebenen eben wirklich das Bild, das manchmal fast fotografische Elemente mit enthält, die überzeichnet worden sind. Und in dieser filmische Effekt verschiedene Perspektiven hervorzuheben, das Gesicht der Großmutter, die also erlöst und nicht leidend im Bett liegt, aber irgendwie glücklich wirkt, obwohl sie im ganzen Leben nichts hatte. Es ist auch ein Bild über Menschen, die wenig hatten und trotzdem glücklich waren für eine Gesellschaft, die alles hat und immer unzufrieden bleibt.
Ein Bilderbuch, kann man sicher sagen, über ein stilles, liebevolles Einvernehmen zwischen Großmutter und Enkel, auch durch die Liebe zur Natur und zum gemeinsamen Essen. Der Garten meiner Baba von Jordan Scott und Sidney Smith aus dem Englischen von Bernadette Ott, Aladdin Verlag. 36 Seiten ab 4. Die Liebe zur Natur, die Liebe zu den Dingen, das begegnet uns auch in unserem Bestenliste-Sachbuch, das zwar von einer Französin bebildert und geschrieben wurde, aber 8 japanische Frauen und ihre außergewöhnlichen Berufe thematisiert. Die Illustratorin und Grafikerin Eva Ofredo führt uns über diese 8 jungen Frauen in ein heutiges Japan mit seinen Schriftzeichen und Besonderheiten. Und da ist die Müllerin, die Buchweizen anbaut und Nudeln daraus herstellt, die Mooskundlerin, die im Wald verschiedene Moose erforscht, die Sandbadmeisterin, die den Menschen durch Sandbaden Schmerzen nimmt. Jeder Person, jedem Beruf sind 10 Seiten gewidmet. Robert Elsner, wie ist dieses außergewöhnliche Buch, das ja eher wenig Text auch aufweist, gestaltet?
Also man könnte sagen, es folgt etwas der komikalen Struktur. Es ist ein sehr, sehr klarer Bildpanel. Es gibt immer ein Sachbuchkästchen im Unterfeld, das wiederum ein Fußnotenfeld enthält. Und diese Bilder sind sparsam, sehr grafisch, fast symbolhaft. Aber nichtdestoweniger sind sie sehr deutlich in der Aussage. Es sind nicht immer nur die klaren Dinge und sachlichen Dinge, sondern eben auch Lieblingspflanzen der jeweiligen Frau, die sie glücklich macht und die sie besonders schätzt. Das sind immer die letzten 2 Tafeln, die letzten 2 Bilder zu diesen Biografien.
Welcher Beruf hat Sie denn am meisten fasziniert und warum?
Oh, das ist eine sehr schwere Frage. Auf der einen Seite ist die Frau, die früh loszieht wie eine Flaschensammlerin, um kaputte Teeschalen aufzulesen und sie dann, und das war mir gar nicht so bekannt, in der Kintsugi-Technik wieder zusammenklebt und die Nahtstellen deutlich sichtbar macht mit einer Goldspur. Dieses Aufbewahren und auch die Verletzung sichtbar machen. Und so geht es in ganz vielen dieser Berufe und auch in dieser Kulturbilder, die hier aufgebaut werden, um Dinge, die wir gar nicht mehr kennen. und die aus einem Land der tiefsten Tradition kommen. Es werden auch sehr, sehr viele japanische Worte mit ins Bild gebracht und auch erklärt, hinter denen sich wieder Kulturtechniken verbergen. Also insofern ist das ein Blick in eine alte Kultur zugleich und eine Ermutigung, sehr ungewöhnliche Berufe zu ergreifen.
Das ist interessant, dass Sie diesen Beruf nennen, weil in der Tat ist das auch mein Lieblingsberuf, die Kintsugi-Restauratorin. Und Sie haben es schon erklärt, das, was sie da macht, das nennt man in Japan Wabi-Sabi. Das ist schwer zu erklären, das können auch die Japaner schwer erklären. Ein jahrhundertealtes Konzept eigentlich, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und das ist das ideale Gegengift zum allgegenwärtigen Perfektionismus. Ich liebe dieses Buch. Man lernt auf wenigen Seiten mit wenig Text, wie Sie gesagt haben, ganz viel über Japan und die Menschen. Japan Yaho von Eva Ofredo, aus dem Französischen von Tobias Scheffel, Moritz Verlag, 88 Seiten, ab 9. Die Akzeptanz der scheinbaren Unvollkommenheit. Mit diesem Thema beginnt unser nächstes Buch. Ein Kinderroman von Nicola Huppertz, die schon viele Jahre als Kinderbuchautorin tätig ist, aber in den letzten Büchern einen neuen Ton anschlägt. Fürs Leben zu lang, so heißt der Roman. Magali, 13 Jahre alt, träumt vom Geküsstwerden, ist aber sehr groß und glaubt, dass sie deshalb niemand toll finden wird. Und dann tauchen plötzlich ganz andere Probleme auf und es geht um Existenzielles, um Leben und Tod. Robert Elsner, worüber schreibt Nicola Huppertz?
Ich möchte nochmal die Größe etwas hervorheben, weil sie auch im Titel so gut dargestellt ist. Das Mädchen ist 1,82 Meter groß und es liegt 97% über dem Altersdurchschnitt von 13 Jahren mit ihrer Körpergröße. Und in diesem Haus gibt es einen alten Mann, der jeden Morgen joggen geht und man halte sich fest, er ist 98 Jahre alt und eines Tages beschließt er, er will nicht mehr, er ist nicht krank, er beschließt zu sterben und die ganze Familie, zu der er lange Zeit keinen Kontakt hatte, kehrt ein in dieser doch recht unaufgeräumten, sehr kulturvollen zugleich Wohnung. Man nistet sich ein und mit dabei ist ein Junge, der ist 1,53 Meter groß und diese beiden freunden sich an. Dieser Junge ist ganz anders als die anderen mit ihrer größeren Körpergröße. Er liebt Rimbaud und er hat Stravinsky-Vorlieben. Es geht sehr viel um Musik, es geht sehr viel um Kultur und letztendlich entsteht natürlich eine Beziehung zwischen diesen beiden.
Wie schreibt denn Nicola Huppertz? Aus welcher Perspektive erzählt sie uns die Geschichte?
Das Mädchen hat ein leeres Heft bekommen. Sie soll Tagebuch schreiben und das machen ja viele Mädchen in diesem Alter. Und sie beschließt, dass es über sie ja nichts zu erzählen gibt. Und deshalb schreibt sie über die Menschen, die wir soeben erwähnt haben, also über andere Figuren. Sie beobachtet und sie baut dort eine Chronologie zurecht. Und dieser Blick und diese Frechheit, mit der die Autorin schreibt, der ist immer erfrischend. Es ist eine sagenhafte Komik in diesen Texten enthalten. Es gibt keinen Satz, der nicht überrascht. Und das ist die ganz große Stärke dieser Autorin, die sie sich über 30 Bücher hinweg bewahrt hat.
Also ein durchaus philosophischer Kinderroman über das Leben und den Tod und, wie Sie richtig sagen, auch mal in heiterem Ton, so wie es sein sollte. Fürs Leben zu lang. Von Nicola Huppertz, Tulipan Verlag, 198 Seiten, ab 12. Um den Tod geht es im Krieg immer. Der Geruch von Ruß und Rosen ist ein Folgeband von Dazwischen ich und Dazwischen wir, in dem das Mädchen Madina seine Flucht und Ankunft in Deutschland erzählt, verbunden mit all den Schwierigkeiten und Problemen für sie und ihre Familie. In ihrem Land herrscht Krieg. Der Vater ging dann irgendwann zurück in die Heimat. Nun ist der Krieg zu Ende. Vom Vater hat man nichts mehr gehört. Die Tochter macht sich auf den Weg, den Vater zu suchen. Julia Rabinowitsch, geboren 1970 in St. Petersburg, 1977, wie sie selber sagt, umgetopft nach Wien, erzählt diese Geschichte. Robert Elsner, es geht sicherlich um Kriegstraumata in diesem Roman, aber auch um den Wunsch nach Heilung und Rückkehr in ein normales Leben, oder?
Und es geht natürlich darum, in einem Land anzukommen, das fremd ist. Der Vater ist ja nicht einfach zurückgegangen. Er hatte in seinem Heimatland, das offenbar zur arabischen Halbinsel gehört, das Land wird nicht genau benannt. Er hat dort im Aufstand gearbeitet, er hat als Chirurg die Aufständigen operiert und sie als Protagonistin hat in diesem ersten Band ihm assistiert. Und dieser Vater fühlt sich also nutzlos in seinem jetzigen Deutschland und er geht zurück, um dort weiter Gutes zu tun für die Aufständigen. Er gerät natürlich in Gefangenschaft, er wird gefoltert und seine Briefe bleiben aus. Und die ganze Familie wartet und deshalb geht die Protagonistin, die Madina, zurück in dieses Land mit einer Tante, um den Vater zu suchen. Sie finden ihn schwer gebrochen, sie bringen ihn auch wirklich zurück. Aber die Wunden des Krieges sind fast nicht heilbar. Und insofern gibt dieses Buch Antwort auf das, was nach einem Krieg kommen kann. Die endlosen Verletzungen, die bleiben werden, die Narben, die ganze Generationen bestehen. Diese Narben, die eben jenseits der Kriegsberichterstattung immer wieder sichtbar sind, das ist die Botschaft auch dieses Buches. Ein Strang, der auch enthalten ist, dass sie nicht allein zurückgeht, um den Vater zu suchen, sondern zusammen mit einer Tante, die sich immer gegen die Konvention in ihrem Land gewehrt hat und die dort ums Leben kommt. Es ist ganz offenbar ein Mord aus Traditionsgründen. Das ist möglicherweise die Schwäche des Buches, die mir so ein bisschen aufgestoßen ist, weil das sehr, sehr offen bleibt und wahrscheinlich auch nicht weiterhin erklärbar ist. In dem Land selbst gibt es auch eine Hoffnung, weil der Krieg hat geendet. Und es gibt auch eine Generation, das ist auch nicht ganz so gelungen. Es wirkt etwas plakativ, aber das sind die zwei kleinen Schwächen, die dieses Buch vorzuweisen hat aus meiner Sicht.
Ja, und ein weiteres Thema, was auch natürlich mit der Tante zu tun hat, ist sicherlich ganz wichtig, nämlich die Emanzipation einer Tochter aus den konservativen Vorstellungen, oder?
Ja, genau. Als sie den Vater zurückbringt, versucht er sozusagen in seiner Hilflosigkeit, die dann auch im Alkoholismus endet, sie zurückzubringen zu den Traditionen seines Landes. Und sie wehrt sich, weil sie über zwei Bücher hinweg natürlich eine Integration erfahren hat und ein neues Frauenbild. Und sie will nicht zurück in diese festen Muster, die der Vater ihr vorleben will.
Eine Geschichte kann man sicherlich sagen über die Abgründe, in die ein Krieg viele Familien stürzt. Und aber auch die Geschichte einer starken jungen Frau, die über sich hinaus wächst und sich selbst findet. Der Geruch von Ruß und Rosen von Julia Rabinowitsch, Hansa Verlag, 240 Seiten, ab 14. Die Mädchen stehen heute im Mittelpunkt unserer Romane. Ich möchte zitieren den Beginn des nächsten Romans. Ich heiße Ari und dies ist die Geschichte meiner ersten Liebe. Sie geht nicht gut aus, das sage ich euch gleich. Also wenn ihr auf Happy Ends steht, legt ihr das hier lieber weg und geht euch ein Eis kaufen. Eva Rottmann, geboren 1983 in Franken, wohnhaft in Zürich, arbeitet in verschiedenen Theaterprojekten und auch als Lehrbeauftragte. Sie hat dieses Buch geschrieben. Robert Elsner, ein Roman über Liebe, Freundschaft, das Skaten, das Leben, den Tod, den Feuersteig. Worum geht's und wie ist es geschrieben?
Wir hatten eingangs die Frage gestellt, ob es gute Jugendromane gibt, ob das gehäuft auftritt. Oft sind Jugendromane ja mitunter auch sehr plakativ auf Liebe fixiert. Das mögen Jugendliche gar nicht so mit Happy End und so. Dieses Buch schlägt in jeder Hinsicht aus der Art, weil wir haben überhaupt keine Klischees, die ich ausmachen konnte. Es geht um eine Satellitenstadt, sie wird aber nicht als Brennpunktviertel stigmatisiert. Das Mädchen wächst bei ihrem Vater auf, die Mutter ist fortgegangen. Sie war sozusagen das Partygirl im Viertel. Der Vater war verliebt, aber irgendwann musste er sie ziehen lassen. Und sie schützt sich vor diesen ganzen Dingen, also Mutterverlust, dadurch, dass sie skatet von früh bis spät. In einem Hoodie, sie verbirgt ihre weibliche Form, sie ist jemand aus der Gang heraus und sie ist glücklich damit. Sie bekämpft damit möglicherweise ihr ADHS, was sie einmal so deutlich macht, dass ohne das Skaten würde sie aus dem Leben fallen, wahrscheinlich wie ihre Mutter. Was vielen Autoren nicht gelingt, ist in so eine Kultur eben wie das Skaten einzusteigen. Frau Rottmann schafft das wunderbar, selbst bis in die Fachbegriffe hinein, das Skaten so lebendig zu machen aus der Szene heraus, dass es in jeder Hinsicht auch Jugendliche ansprechen wird. Zusätzlich haben wir diese philosophische Ebene in diesem Roman, also kurz vor dem Rand zu leben, das ist also die These. Denn das Mädchen lernt einen Jungen kennen, der genau das praktiziert, der ebenfalls einen Vaterverlust zu verschmerzen hatte. Die beiden finden zueinander. Und sie bewältigen die Abfahrt von der hochgelegenen Satellitenstadt hinab in die Unterstadt quasi.
Den Feuersteig.
Den Feuersteig, der sehr gefährlich ist, was man eigentlich kaum überleben würde. Und als sie unten ankommen, küssen sie sich. Damit beginnt der Schmerz, der am Eingang des Buches offenbar wird. Sie ist unglücklich verliebt in diesen Jungen. Und sie offenbart sich ihrem Vater, sie erzählt diese Geschichte und sie arbeitet das auf, was ist da eigentlich geschehen. Am Ende, es geht etwas gut aus.
Doch, ein kleines Happy End. Es geht aber auch um das eigene Rollenverständnis, oder?
Auf jeden Fall. Wenn wir darüber sprechen, was die längeren Texte in diesem Jahr auszeichnet, ist es wirklich das Wegkommen von dieser Geschlechterdualität, was sich durch sehr, sehr viele Jugendromane zieht und was sie auch beschäftigt in diesem Roman. Also ich will jetzt gar nicht plakativ die Szene an sich benennen, sondern wirklich, was bin ich, wohin fühle ich mich hingezogen, aber es wird nie irgendwie als Programm aufbereitet. Manchmal hat sie so Überlegungen, wo ich sage, oh Gott, jetzt wieder ein Buch, der genau dieses Thema nach oben kehrt, aber sie schafft immer die Kurve, Eva Rottmann.
Kurz vor dem Rand. Im Verlagshaus Jacobi und Stuart, 192 Seiten, ab 14, spannend erzählt von Eva Rottmann. Ganz am Ende mit unserem 7. Titel springen wir zurück in der Zeit, gehen in die 1950er Jahre nach San Francisco. Last Night at the Telegraph Club. Geschrieben hat diesen Roman Malinda Loh, geboren in China, emigriert in die USA, studierte sie zuerst Wirtschaft und Sinologie, bis sie dann sich ihren Wunsch erfüllte, Schriftstellerin zu werden. Und wie ich hörte, hat Malinda Loh eine Riesen-Fangemeinde in Deutschland, was sich herausstellte, als sie dieses Jahr zu Gast war beim White Ravens Festival in München. Sie ist in den USA definitiv Bestseller-Autorin, hat 7 Romane geschrieben. Die 17-jährige Lilly lernt hier Kathleen kennen und mit ihr eine völlig neue Welt. Eine Welt, in der Frauen sich als Männer verkleiden und in der Frauen Frauen lieben. Und das in den 50er Jahren in den USA. Was bedeutet das, Robert Elsner?
Es wird ja peu à peu klar, dass sie ein Frauenbild mag, also keine Männer. Aber das passiert natürlich nicht wie ein großer Knall, sondern es sind so kleine Indizien für sie selbst, die sie versteckt, kleine Heiligenbilder. Und sie verliebt sich in ein Mädchen aus ihrer Schule, mit der sie sich nicht abgeben sollte, weil sie gar nicht zu ihrem Kulturkreis, also zu dem chinesischstämmigen Mädchen gehört. Es ist natürlich erstmal schon ein Fauxpas, sich überhaupt mit ihr abzugeben und aus ihrer angestammten Gemeinschaft auszubrechen. Noch viel schlimmer ist es natürlich, wenn die Eltern, die versuchen, sich zwanghaft in diese Kultur und diese amerikanische Kultur hineinzuleben. Der Vater ist Arzt, die Mutter ist Krankenschwester und sie wollen das amerikanische Leben und den amerikanischen Traum deckungsgleich leben. Und nun ist da diese Tochter, die ganz anders ist, die Naturwissenschaften, vor allen Dingen sich auch für Raumfahrt interessiert, für Mathematik interessiert und die eben nicht sich in eine Ehe pressen lassen will.
Welche Erzählform wählt denn Malinda Loh?
Also die Lilly erzählt auch aus der Ich-Perspektive. Das ist also sehr persönlich. Das wird ergänzt mit Zeittafeln und auf der anderen Seite kommen auch die Eltern zu Wort, also die Geschichte der Eltern, die ganze Einwanderergeschichte ist in diesem Buch enthalten. Es wird sehr viel auch über Geschichte gesprochen, über chinesische Geschichte, über die Staatsgründung und was danach geschah. Es geht sehr stark auch um den Umgang mit den sogenannten Kommunisten in den USA, also die Unamerikanischen, denen der Prozess gemacht wurde, die ausgewiesen wurden. Das spielt alles mit hinein. Mir ist kein Roman bekannt, wo man die chinesische Minderheit in den USA so zu Wort kommen lässt. Das war für mich wirklich ein Neuland.
Jetzt neben diesem Aspekt und den historischen Aspekten, die ja hochinteressant sind, können Sie sich denn da hineinversetzen, was den Reiz dieses Romans gerade für junge Mädchen in Deutschland ausmacht?
Durchaus. Ich muss sagen, ich habe partiell etwas mit der Länge gezögert. Wie gesagt, es ist anders als die Bücher, die wir bereits besprochen haben, eher geradlinig erzählt, eher traditionell erzählt. Und mir war jetzt nicht bekannt, dass sie so eine große Fangemeinschaft hat. Das liegt möglicherweise an der Gleichgeschlechtlichkeit, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Last Night at the Telegraph Club von Malinda Loh aus dem amerikanischen Englisch von Beate Schäfer, DTV Verlag, 446 Seiten, ab 14. Das waren die besten sieben im Oktober. Der Oktober ist der Monat der Frankfurter Buchmesse. Dieser Oktober vermeldet aber auch, dass Ottfried Preußler seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Aus diesem Grund gibt es am nächsten Samstag eine Geburtstagssendung. Ich danke der Jury, besonders Robert Elstner. In Vorfreude auf die Buchmesse, in Vorfreude auf ein Herbstwochenende verabschiedet sich Ute Wegmann.